Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi. Eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und dir Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der Wissenspodcast von PM trifft das Helmholtz-Zentrum Herion.
Hey, herzlich willkommen zur Herion Academy, dem Spezial von PM Schneller Schlau. Einmal im Monat tauchen wir hier ein in die neueste Forschung aus dem Helmholtz-Zentrum Herion. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin, und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich Thorsten Fischer.
Ja, hallo zusammen. Ich bin Meeresbiologe und leite die Kommunikationsabteilung am Herion. Heute widmen wir uns einem Thema, das für viele von uns direkt vor der Haustür liegt. Die Haustür hier ist Hamburg. Wir produzieren auch hier in Hamburg. Und es geht heute um die Küsten Norddeutschlands. Und diese müssen angepasst werden, da wir durch den Klimawandel bereits heute an starke Grenzen stoßen.
Das ist gerade fast ein bisschen technisch formuliert, sage ich mal. Wir stoßen an Grenzen und Küsten und Anpassungen. Ich wohne zwar selbst nicht direkt an der Küste, aber ich beobachte das. Ich sehe das jedes Jahr im Herbst, bin ich ein paar Tage auf Sylt. Sehr, sehr schön dort. Ist auch von Hamburg tatsächlich nicht so weit und ganz gut zu erreichen mit der Bahn. Aber gerade dort sehe ich eigentlich jedes Jahr, wie sich die Natur verändert. Und jedes Jahr habe ich zumindest subjektiv das Gefühl, ist ein Stückchen Insel verschwunden. Also die Strände dort werden abgetragen und die Küstenlinie verändert sich ganz sichtbar. Also ich habe es mal nachgeschaut, seit 1972 wurden auf Sylt rund 50 Millionen Kubikmeter Sand aufgespült, um die Verluste zu kompensieren. Und das Ganze hat Hunderte von Millionen von Euro gekostet. Sag mal, Thorsten, du bist ja Segler. Beobachtest du das auch?
Ja, das kenne ich natürlich auch. Und ich bin nicht nur als Wissenschaftler, sondern wie du sagst, als Segler und Wassersportler regelmäßig an den Küsten im Norden unterwegs. Und ich sehe vor allen Dingen ja nach starken Winterstürmen, wie das Meer wirklich an der Küste nagt, wie Teile von der Küste abgebrochen sind, also wie die Steilküsten leiden. Darum soll es heute gehen, aber es soll vor allen Dingen nicht nur darum gehen, sondern es soll auch um die Frage gehen, ob das, was da an den Steilküsten direkt an Nord- und Ostsee passiert, uns auch hier im quasi Binnenland in Hamburg oder in anderen Städten unmittelbar betrifft. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute Insa Meinke zu Gast haben.
Ja, absolute Expertin auch auf dem Gebiet. Sie leitet nämlich das Norddeutsche Küsten- und Klimabüro am Herion und beschäftigt sich ganz intensiv mit den Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Küstenregionen. Also vielleicht nochmal Klimabüro ein bisschen erklären, den Begriff. Also das Klimabüro bereitet Ergebnisse auf der regionalen Küstenforschung, so dass es jeder versteht und dass es tatsächlich auch in der Praxis anwendbar ist. Erstmal herzlich willkommen, liebe Insa. Wie schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein kann.
Thorsten und ich haben es ja eben schon so ein bisschen anekdotisch beschrieben. Ja, so unsere Erfahrung, wenn wir mal irgendwie an der Küste unterwegs sind. Du bzw. ihr im Klimabüro, ihr habt ja dazu gerade ganz aktuell 2 Filme gemacht sogar.
Genau, die haben wir gemacht, weil wir gesehen haben, dass wir bestimmte Dinge stärker auf den Punkt bringen müssen. Es ist ja so, dass wir schon sehr lange an diesem Thema arbeiten. Das heißt, wir wissen, wie bestimmte Wasserstände sich verändern, wie sich die Niederschläge verändern. Aber wir müssen eben auch sehen, dass das Ganze auch zusammenwirkt und auf eine Küste trifft, die auf bestimmte Weise schon auch vorgeprägt ist. Und Küste, da meine ich hier, es geht also nicht nur um die Deichlinie, sondern vor allem auch das Land dahinter. Das heißt, wenn wir jetzt uns Deiche wegdenken würden, dann müssten wir schauen, wie weit eigentlich so ein Wasserstand, wenn es beispielsweise eine Sturmflut gibt, in das Binnenland hineinreicht. Und das, würde ich sagen, ist wichtig zu verstehen, dass das eigentlich als Küste gilt.
Also ein viel größerer Bereich als den Thorsten und ich eben so angesprochen haben, so nach dem Motto, oh, der Strand, ne, da bricht mal was ab oder so, was du meinst. Es geht ja viel, viel weiter.
Ganz genau. Also es betrifft wirklich weite Teile Norddeutschlands, vor allem auch im Bereich der Nordseeküste, im Einzugsgebiet der Nordseeküste, bei den Tideflüssen. Also das alles ist der Bereich, die Region, um die es bei uns jetzt zu diesem Thema Wasserstände im Klimawandel geht.
In euren beiden Filmen erklärt ihr die Zusammenhänge ja sehr schön, sehr anschaulich. Man lernt auch eine Menge, ohne sich dabei zu langweilen. Und vor allen Dingen kommen auch viele Menschen zu Wort. Ihr lasst die Menschen sprechen, die sich zum einen wissenschaftlich mit dem Thema auskennen und sich intensiv damit beschäftigt. Und es kommen auch viele zu Wort, die unmittelbar betroffen sind. Und in einige Stimmen, da wollen wir jetzt mal reinhören.
Der menschengemachte Klimawandel verstärkt diese Herausforderungen im Zusammenhang mit der geschlossenen Deichlinie. Denn der Meeresspiegel steigt weltweit an.
Wir haben jetzt seit 1962, also seit 62 Jahren, keine katastrophale Sturmflut mit tödlichen Schäden mehr an der deutschen Nordseeküste gehabt. Und da schleicht sich so ein gewisses Sicherheitsdenken ein. Die Leute fühlen sich in einer Sicherheitsblase, sie beschäftigen sich eigentlich mit dem Thema Sturmfluten gar nicht mehr wirklich. Und das ist eine Gefahr. Das ist eine Gefahr, die sich durch Klimawandelfragen auch noch steigern kann.
Die aktuellen Maßnahmen reichen definitiv für heute und auch für morgen. Wenn wir aber zum Ende des Jahrhunderts in den Küstenschutz sozusagen in die Planung hineinschauen, dann können wir erkennen, dass tatsächlich technische Grenzen, Machbarkeitsgrenzen uns erwarten. Nicht nur was die Höhe von Deichen oder auch die Robustheit von Sperrwerken betrifft, sondern auch, dass der Materialeinsatz, die finanziellen Möglichkeiten tatsächlich an ein Ende kommen.
Wow, Insa, was wir da jetzt gehört haben, waren eben Ausschnitte aus eurem Film. Ihr könnt diese dann auch in den Shownotes finden. Kleine Guck- und Hörempfehlung. Bevor wir jetzt drauf eingehen noch, was da inhaltlich eigentlich gesagt wurde, will ich einmal ganz kurz zum Film fragen. Also wie ist der entstanden? Wie seid ihr drauf gekommen?
Ja, ich hatte es eben schon gesagt, also wir müssen uns darauf einstellen, dass wir heute schon an bestimmte Grenzen stoßen. Und das sehen wir seit einiger Zeit. Und im Norddeutschen Küsten- und Klimabüro, da transportieren wir das und kommunizieren das natürlich auch in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Wir geben viele Vorträge, wir haben Webtools entwickelt, wir haben auch Broschüren entwickelt. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass den Leuten bei den ganzen Krisen, die wir derzeit haben, auch die Zeit fehlt. Und so war es für mich eigentlich die Herausforderung, wie kann ich das denn auf bestimmte Weise eindampfen und auf den Punkt bringen? Und so ist eigentlich diese Idee entstanden, das in einen Film zu packen. Und natürlich wollten wir, weil ja verschiedene Bereiche, also Klimaforschung, aber Küsteningenieurwesen, Entwässerung, Sozioökonomie da zusammengreifen, wollte ich gerne, dass wir auch diese verschiedenen Perspektiven aus der Forschung hier einmal zusammenführen. Und das machen wir dann in einem zweiten Film, was ja eine Interviewreihe ist.
Du hast es gerade schon angesprochen. An welche Grenzen stoßen wir denn?
Ja, also man muss bedenken, dass der Klimawandel also sich erstmal regional natürlich unterschiedlich ausprägt. Das heißt in Bezug auf Meeresspiegelanstieg und Niederschlagsentwicklung. Da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber wichtig hier vor allem ist, dass bei uns in Norddeutschland, vor allem an der Nordseeküste, der Klimawandel auf eine vorgeprägte Küste trifft. Das heißt, der Mensch hat also da schon eine ganze Menge gemacht in den letzten paar Jahrhunderten. Und hier ist vor allem der Deichbau ganz wichtig. Wir haben ja inzwischen eine nahezu geschlossene Deichlinie und die hat auch Nebenwirkungen. Also das ist natürlich jetzt wichtig für unsere Daseinsvorsorge. Wir werden also vor hohen Wasserständen geschützt. Aber die Kehrseite ist, dass sich dadurch das Gefälle verändert. Also normalerweise ist ja die Küste mit dem Meeresspiegelanstieg, also nach der letzten Eiszeit, mitgewachsen. Mhm. Das ist also nicht ganz unerheblich. Über die 6000 Jahre vor dem Deichbau hat das insgesamt 10 Meter ausgemacht. Und da konnte man sich vorstellen, wenn da Niederschlag fällt, dann konnte der natürlicherweise, also dem Gefälle folgend, ins Meer laufen.
Abfließen, ja.
Genau.
Wie so eine Regenrinne.
Genau, also das Land war hoch, das Meer war tiefer und so konnte es dann abfließen. Und durch diese nahezu geschlossene Deichlinie ist es eben jetzt so, dass sich verändert hat. Das heißt also, das eingedeichte Gebiet, das kann jetzt nicht mehr mitwachsen.
Wie so eine Badewanne.
Genau, und insofern läuft es dann im Prinzip so, dass der Meeresspiegel weiterhin steigt, aber das Land nicht mehr mitwächst. Das heißt, wir haben jetzt also ein unnatürliches Gefälle vom Meer hin zum Land. Und das bedeutet, dass wir also erstmal das Land recht tief liegt. Das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass ja ein Deich nicht hundertprozentig sicher ist, auch eine Gefahr.
Dass es einfach reinschwappt.
Genau, wenn dann irgendwann, nein, nicht nur reinschwappt, sondern so ein Deich kann einfach auch mal brechen. Das ist ja auch passiert in der Vergangenheit, 1962 beispielsweise. Da sind ja auch sehr viele Menschen ums Leben gekommen. Aber andererseits müssen wir auch künstlich entwässern. Das heißt, das Wasser, was jetzt im Binnenland anfällt durch den Niederschlag, das muss jetzt durch Siele, also wenn dann mal Niedrigwasser ist, nach außen sozusagen transportiert werden. Aber wenn dann Hochwasser ist, es gibt ja Tiden, dann geht das nicht und erst recht nicht bei Sturmfluten. Durch den Klimawandel verschärft sich eigentlich jetzt im Prinzip diese Situation. Das heißt, wir müssen stärker entwässern und der Meeresspiegel steigt immer höher.
Bevor wir intensiver auf die Deiche und auf das eingehen, ja, mit denen wir uns vor den Wassermassen schützen können, vielleicht nochmal zurück zum Thema Sturmfluten allgemein. Ich habe mir ein paar Webtools angeschaut, die man bei euch auf der Webseite ja auch einsehen kann. Da kann man ein bisschen rumspielen mit Szenarien. Und ein ganz allgemeines Fazit, was ich dort erkenne, Sturmfluten sind stärker geworden und erreichen häufiger einen wirklich kritischen Pegel. Woran liegt das genau?
Ja, das zeigen wir im Sturmflutmonitor. Also viele denken ja eigentlich, dass Stürme immer heftiger und häufiger werden. Das ist aber, wenn wir das auf lange Sicht anschauen, genau nicht der Fall. Also Stürme schwanken von Jahr, aber auch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Aber der Punkt, warum jetzt Sturmfluten höher auflaufen und auch häufiger werden, das ist der Meeresspiegelanstieg. Also den Meeresspiegelanstieg, das hat in den letzten 100 Jahren ungefähr 20 Zentimeter ausgemacht. Es ist so, dass wir durch die Sturmfluten im Prinzip für die Sturmfluten ein höheres Ausgangsniveau vorfinden. Und so ist es eigentlich so, dass weniger Wind notwendig ist, um Sturmfluten überhaupt auf Sturmflutniveau anzuheben.
Zu bringen, ja.
Das heißt, es gibt ja bestimmte Wasserstandsniveaus, ab denen ein Wasserstand als Sturmflut zählt. Und die werden dann einfach schneller erreicht. Und natürlich ist es so, weil der Meeresspiegel auch gestiegen ist, laufen die Sturmfluten auch höher auf.
Lass uns einmal in die Zukunft schauen, mal gesponnen, was passiert denn mit unseren Küstenstädten beziehungsweise mit den Regionen in 50 oder 100 Jahren? Könnt ihr das vorhersehen, sagen?
Also es zeichnen sich zwei wirklich Kernentwicklungen ab. Das eine ist der Meeresspiegelanstieg mit entsprechend auch aktiverer Sturmflutsaison, das heißt höheren und häufigeren Sturmfluten. Das ist das eine und zusätzlich müssen wir aber auch mit mehr Winterniederschlag rechnen. Das heißt, der Winterniederschlag, der kann bis Ende des Jahrhunderts bei uns in Norddeutschland um und bei 40% zunehmen. Das ist also eine ganze Menge. Und so haben wir jetzt eine Situation, wo wir viel mehr Binnenwasser, Regenwasser entwässern müssen. Aber gleichzeitig ist vor dem Deich der Meeresspiegel angestiegen. Das heißt, die Zeiten, in denen wirklich Wasser entwässert werden kann, die nehmen ja stark ab. Das bedeutet, dass es vor allem auch zu Binnenhochwassern kommt, woran man vielleicht erstmal gar nicht so gedacht hat.
Groß Venedig, Hamburg. Nein, so schlimm ist es nicht. Pfahlbauten.
Ja, nicht ganz Hamburg, aber also das ist
nicht
tatsächlich
ganz Hamburg. Nee,
es ist im Prinzip das schon das richtige Bild. Also ich glaube, warum ich sage, wir stoßen irgendwann an Grenzen, damit ist nicht jetzt heute oder sind die nächsten 10 Jahre gemeint, sondern im Prinzip, worauf wir uns, glaube ich, ganz sicher langfristig einstellen müssen, ist, dass es 2100 nicht aufhört mit dem Meeresspiegelanstieg. Das bedeutet also, der Meeresspiegel wird über viele Jahrhunderte auch noch weiter ansteigen. Und das heißt, dass wir zusehen müssen, dass wir uns auf Wasser auch im täglichen Leben einstellen müssen. Und darauf deuten die bisherigen Maßnahmen nicht hin. Also wir können natürlich diese Maßnahmen weiter fortführen und das ist auch absolut wichtig. Aber sie werden früher oder später an Grenzen stoßen.
Ich würde gerne mal einen breiteren Blick auf die Küsten der Nordsee werfen. Weil mich besonders interessiert, welche Regionen sind dort besonders stark betroffen? Kannst du das sagen, Insa?
Ja, also ich würde da genau diesen roten Faden, den wir jetzt sozusagen aufgenommen haben, gerne weiterspinnen. Mhm. Weil es geht eigentlich nicht wirklich um eine ganz bestimmte Region, die besonders betroffen ist. Und es geht auch nicht nur um die Deichlinie und die paar Häuschen, die dahinter stehen. Sondern es geht wirklich um das gesamte Gebiet, was ohne Deiche wirklich überflutungsgefährdet wäre. Und das sind also Gebiete, in denen man ganz stark auch sich wirklich ändern muss, in dem Mindset eigentlich. Wir müssen zusehen, dass wir mit Wasser leben lernen. Das heißt, wir müssten eigentlich die Siedlungsstrukturen neu anpassen, die Infrastruktur, die Bebauung. Und das heißt, es ist also insgesamt eigentlich kein Fokus, den ich hier setzen möchte regional, sondern ich denke, es ist wichtig, dass wir wirklich die Sensibilität der Bewohner, aber auch der Politiker und alle, die da leben und arbeiten, darauf stärken, dass etwas sich da langfristig verändern wird, wo wir eben nicht so weitermachen können wie bisher.
Okay, also ich denke natürlich wieder an die Deiche und denke so, ja, können wir die nicht einfach höher und höher bauen? Aber da kommen wir in dieses, ich nenne es mal Badewannenproblem, immer stärker rein.
Also es ist natürlich auf jeden Fall wichtig, dass wir die, ohne Schutzmaßnahmen wird es nicht gehen. Also wir brauchen die Deiche, die wir haben, einfach weil wir jetzt diesen Weg angefangen haben und den auch erstmal weitergehen müssen. Sonst wären wir ungeschützt bei Sturmfluten, das geht nicht. Also wir haben jedes Jahr Sturmfluten, das ist ganz normal. Auch ohne Klimawandel war das ja schon so. Und es gibt ja auch den Klimadeich. Das heißt, das ist also eine großflächige, wirklich großflächige Ausbaumaßnahme an der Nordseeküste, wo die Deiche 1 Meter erhöht werden, vor allem auch das Profil verbreitert wird, abgeflacht wird, sodass wir eine Ausbaureserve haben. Das Problem bzw. die Grenzen, die sich da auftun, ist einerseits aktuell, dass es durchaus Bebauung natürlich gibt. Also die Leute wohnen ja auch gerne in Deichnähe. Es ist toll, darauf zu schauen. Das ist attraktiv für den Tourismus.
Und man kann ja auch nicht alle Menschen, die dort leben, jetzt auffordern, umzusiedeln,
ganz
oder?
Genau. Also es gibt ja diese 50-Meter-Zone, wo nicht bebaut werden darf, auch jetzt schon nicht. Das ist tatsächlich auch eine Grenze, aber auch der Untergrund, wo der Deich gebaut wurde, also das ist ja immer diese feste, fixe Linie. Diese Deiche kann man nicht unendlich in die Höhe bauen, weil das ja immer schwerer wird. Und der Untergrund, der ist jetzt dazu ausgerichtet, eine Tragfähigkeit zu haben für insgesamt Deiche, die 2 Meter höher sind als bisher. Und danach hört der Meeresspiegel aber nicht auf zu steigen. Insofern wird das auch eine Grenze sein, die auf uns zukommen wird.
Also ja, ich stelle mir das gerade so vor, ne? In den Marschgebieten, da gibt es ja einen ganz weichen Untergrund. Ist ja auch klar, das ist ja alles von Wasser umgeben. Und dann musste man diese Böden erstmal nachverdichten, ne? Oder auch sogar austauschen. Aber dabei wird der Lebensraum, Mikroorganismen zerstört. Also alles nicht so einfach. Man kann nicht eine große Mauer einfach bauen.
Genau, also das ist auf jeden Fall eine massive Baumaßnahme, die natürlich auch sehr viel Material bedarf. Also man braucht sehr viel Sande, die auch passend sein müssen von der Korngröße her. Das Ganze ist auch nicht ganz günstig. Also wir stecken jetzt schon viele Millionen Euro da rein. Und das Ganze, wenn man das jetzt 1 Meter oder sogar auch 2 Meter erhöhen muss, wird natürlich auch noch wesentlich teurer werden. Ich sag nicht, dass das nicht sinnvoll ist, auf gar keinen Fall. So Klimadeiche sind derzeit die Maßnahme, die wir haben und wir brauchen die auch. Aber ich möchte auch wirklich sagen, dass wir an Grenzen stoßen werden, eben weil der Meeresspiegel danach nicht aufhört zu steigen. Auch wenn wir Treibhausgase stark reduzieren, wird das zunächst auch erstmal noch weitergehen.
Das heißt, wir brauchen weitere Wege, um erstmal mit den Wassermassen zurechtzukommen. Was außer Deiche oder eine weitere Erhöhung des Klimadeiches könnten mögliche Maßnahmen sein, um sich diesen Herausforderungen zu stellen?
Ja, also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, die natürliche Dynamik wieder mitarbeiten zu lassen. Das könnte man mit Tidepol dann erstmal schaffen, dass man sagt, es gibt bestimmte Gebiete, wo es möglich ist, die Deiche zu öffnen und dann kontrolliert überfluten zu lassen. Und das würde dann bedeuten, dass Nordseewasser wieder in das Land fließen kann, sich die Sedimente wieder ablagern können und somit das Land weiter wieder mitwachsen kann.
Das nutzt dann eben diesen ganz wichtigen Effekt aus, dass eben Überflutung nicht nur heißt, Wasser dringt ins Land ein, sondern eben auch Sand und Sedimente, ja, was dann den Untergrund wieder aufbaut und uns anhebt.
Ganz genau. Vielleicht ein positiver Nebeneffekt, also das ist ja keine neue Maßnahme, Also es gab es ja früher auch schon im Mitte des 19. Jahrhunderts, wo man das gemacht hat. Einfach auch, weil das Nordseewasser mit den Sedimenten ja auch viele Nährstoffe hat. Und so sind hinterher wieder Boden fruchtbarer geworden, die eigentlich eher nur noch Weideland vorher sein konnten. Insofern, das gab es also auch schon mal. Und da gab es auch Leute, die sich darauf einstellen mussten. Und die wurden dann entschädigt. Das heißt, das fanden die natürlich nicht toll. Natürlich ist das auch eine Bedrohung, falls da Leute wohnen. Aber es ist eben manchmal eine Maßnahme, die auch langfristig einen größeren Nutzen verspricht, als jetzt die kurzfristige Möglichkeit, so weiterzumachen wie bisher.
Okay, das heißt, wenn wir dem Wasser Platz geben, dann haben wir den Vorteil, dass das Wasser Nährstoffe mitbringt, mit transportieren kann. Ich denke da, ich wohne im Bergedorf, an die Vier- und Marschlanden. Das ist ja so eine Gemüse- und landwirtschaftliche, ganz fruchtbare Gegend. Ich denke mal, so wie du es beschreibst, aufgrund der Tatsache, dass viel von dem fruchtbaren Sediment ins Landesinnere eingedrungen ist mit im Laufe der Jahrzehnte. Aber transportieren wir nicht gleichzeitig auch Salzwasser
Absolut.
In die Gegend? Das
ja,
ist dann
doch
wieder nicht so doll, oder?
Das ist genau der Punkt. Also das ist nichts, was jetzt übermorgen dann wieder einen tollen Boden uns bereitet, sondern das ist einfach eine Investition in die langfristigere Zukunft. Also es bedarf für so eine Bodenbildung auch viele, viele, viele Jahrzehnte, also eher Jahrhunderte. Das heißt, da ist dann viel Regenwasser nötig, der Salzgehalt dann wieder verringert werden kann. Also das stimmt, das ist erstmal jetzt mit dem Ziel, Boden fruchtbarer zu machen, vielleicht ist das nicht unbedingt das erste mögliche
Ziel. Nicht das unmittelbare Ziel. Mhm.
Aber eben eine Möglichkeit, die Küste dynamischer zu machen, wieder die Leistungen, die die Küste eigentlich hat, auch für sich zu nutzen. Also dadurch, dass das Gefälle vom Meer zum Land nicht sich weiter aufspannt. Was wir ja brauchen, um auch hinterher wieder einigermaßen oder zumindest besser als das jetzt mit den bisherigen Maßnahmen möglich wäre, wieder entwässern zu können.
Und dann gibt es ja auch Siele, also es gibt Bereiche, in denen das Wasser, was einmal ins Landesinnere eingedrungen ist, ja auch wieder zurückzupumpen. Gibt es da auch Veränderungen, wenn der Meeresspiegel steigt oder ja auch schon gestiegen ist? Wie läuft das mit diesen Sielzeiten?
Wenn der Meeresspiegel steigt und wir mehr Niederschlag entwässern müssen, dann haben wir einerseits höheren Entwässerungsbedarf, aber andererseits sind die Zeiten, in denen wirklich das Wasser zum Meer abfließen kann, dem natürlichen Gefälle folgend bei Niedrigwasser, die werden immer kürzer. Das heißt, wir müssen dann wirklich pumpen. Und Pumpen, das heißt, wir brauchen Schöpfwerke, die müssen zum Teil neu gebaut werden und auch Pumpen neu zu installieren. Das sind beides ziemlich langwierige Verfahren. Vor allem aber ist es sehr, sehr energieintensiv. Je länger wir diesen Weg weiterfahren werden, desto mehr Energie wird natürlich notwendig sein, um das Wasser dann hochzupumpen zu dem Wasserstand, der dann vor dem Deich vorstellt. Das heißt, das Gefälle muss ja überwunden werden vom tiefen Land hin zum höheren Meer. Und das ist ein ziemlicher Akt für die Pumpen. Das heißt, es braucht viel Energie. Und das Ganze ist natürlich dann auch entsprechend teuer.
Insa, ich habe letztens von einer kuriosen Idee aus den USA gelesen, also wo wir jetzt schon so beim Thema sind, was kann man denn eigentlich tun? Da haben ForscherInnen aus Illinois dazu geschrieben, die wollen den Sandboden an der Küste unter Strom setzen. Da war ich schon an zu lachen. Nein, ich sag's jetzt auch, erzähle es zu Ende. Also, die wollen den Sandboden an der Küste unter Strom setzen, damit dieser bei steigendem Meeresspiegel und starken Wellen nicht weggespült wird. Ja, weil das ist ja Teil des Problems, also diese Abspülung von dem Sand. Und diese elektrischen Ströme lösen einen chemischen Prozess aus, bei dem sich dann die Sandkörner miteinander verbinden und zu einer Art Zement werden. Also 2 bis 3 Volt sollen dafür angeblich schon ausreichen. Also das ist jetzt noch nicht mehr so viel, wie eine LED braucht. Also ist das realistisch, Thorsten?
Also ich kann dir nichts sagen. Du siehst es an meinem Grinsen, dass ich das für erstmal eine verrückte Idee halte. Ich kann das aber im Detail gar nicht so beurteilen.
Wurde bislang nur im Labor getestet.
Ich kenne die Studie jetzt nicht im Detail, aber dass sich Sande verfestigen, das haben wir natürlich schon auch natürlicherweise, vor allem in zum Beispiel in wärmeren Regionen wie dem Mittelmeerraum, Beachrock zum Beispiel. Und klar ist das toll, wenn das natürlicherweise vorkommt. Also man braucht immer auch Kalk, denn darum geht es ja, dass sich das verfestigt. Dazu braucht man Lebewesen, die Kalkgehäuse bilden. Und ich kann mir einfach vorstellen, also jetzt, wenn man das jetzt künstlich macht, also die Lebewesen brauchen ja einen Raum. Wenn man dann jetzt dafür sorgt, dass dieser notwendige Lebensraum, also die feineren Sande, dass die verfestigt werden, ja, dann kommen ja dann die kalkbildenden Organismen auch nicht mehr wirklich.
Also es hat dann wie immer alles in der Natur, ja. Ne? Es ist eben kein isoliertes System wie im Labor, wo ich sowas prima testen kann. Damit beeinträchtige ich dann ja wieder andere Faktoren. Ja? Also jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Ja? Also ja. Jede Maßnahme führt wieder zu weiteren Effekten. Aber
absolut,
magst du noch mal weiter darauf eingehen, welche ja möglichen auch natürlichen Prozesse, wir hatten über gezielte Überflutung gesprochen, aber welche weiteren natürlichen Prozesse kann man denn nutzen?
Also was ich sehr interessant finde, ist jetzt zum Beispiel die pazifische Auster. Das ist ja so ein Beispiel von so einer invasiven Art. Das heißt also
eine Muschel.
Art, genau, also eine Auster, also wie man auf Sylt die Austern dann findet. Solche sind das, die kann man auch inzwischen auch essen, das passiert auch.
Schmecken die, ja?
Ich habe keine Erfahrung damit.
Okay. Ich habe auch noch keine gegessen. Aber gut, nee, die pazifische Auster.
So. Ja. Also lange Zeit, weil das natürlich auch wieder Auswirkungen hat auf das Ökosystem, hat man gesagt, naja, wie kriegen wir die denn wieder weg und wie fangen wir die wieder ein, ist natürlich nicht geglückt. Also ich kann mich erinnern, ich bin ja selbst auch Seglerin, also Anfang der 2000er Jahre, da hat man die schon mal gesehen und dachte, das ist ja echt ungewöhnlich. Also ich bin auch schon länger da unterwegs, auch schon vorher, da gab es das ja gar nicht, da hatten wir ja Miesmuscheln. Plötzlich waren die also da. Und wenn man jetzt die letzten paar Jahre schaut, die sind überall. Das heißt, also die sind nicht nur irgendwo im Meer, sondern plötzlich an irgendwelchen Spundwänden, in der Schleuse, überall. Ja, und jetzt hat man natürlich gesehen, dass die auch Riffe bilden. Und das ist besonders interessant, weil die nämlich mit dem Tidegeschehen auch mitwachsen können. Das ist inzwischen ein natürliches Riff, was die Brandung und auch die Strömung reduzieren kann. Das wird also Energie aus dem ganzen Wasser genommen, sodass die Schutzdeiche dann nicht mehr so stark belastet werden, wie das ohne die invasive Art der Fall gewesen wäre.
Spannend, also natürlicher Wellenbrecher.
Genau, ja. Mhm.
Ja, und das sind jetzt zwei Beispiele. Einmal haben wir das Beispiel gehabt, wir nutzen Strom, wir nutzen vielleicht die natürlichen Möglichkeiten, die in dem Fall die pazifische Auster bietet. Und da sehen wir schon, so unterschiedlich die Eingriffe sind, so unterschiedlich sind auch die Reaktionen darauf. Und wenn es darum geht, so einen großen Lebensraum zu verändern und sich auf eine Veränderung auch zu einigen, wow, dann hat das viel mit Dialog zu tun und dann hat das viel damit zu tun, Wissen zur Verfügung zu stellen, um die richtigen Entscheidungen überhaupt erst einmal eventuell treffen zu können. Welche Rolle spielt dieser Dialog zwischen den verschiedenen Parteien, Menschen und Interessensgruppen, die an den Küsten leben? Welche Rolle spielt das für deine Arbeit und was sind da deine Erfahrungen?
Also ich denke, der Dialog ist da Kern der ganzen Sache, denn das ist ein Entwicklungsprozess, der über viele Jahrzehnte dauern wird, der aber unbedingt initiiert werden muss. Und das geht aber nicht ohne die Leute. Also man kann jetzt nicht sagen, ihr zieht jetzt hier mal weg, weil wir hier Tidepolder machen. Ihr baut jetzt mal auch schwimmbare Häuser, also schwimmfähige Häuser, weil es notwendig ist, dass ihr sozusagen dynamischer werdet, sondern das muss mit den Leuten passieren. Die Leute müssen das verstehen, dass es langfristig sie betrifft, vielleicht nicht mehr sie, sondern vielleicht auch eher die Enkel. Vor allem aber müssen wir uns überlegen, wollen wir langfristig in der norddeutschen Tiefebene leben können, im Nordsee-Einzugsgebiet? Und wenn die Antwort lautet ja, dann müssen wir jetzt aktiv werden, parallel schon Strukturen aufzubauen. Wenn die Antwort heißt, uns sind andere Sachen wichtiger, dann werden wir irgendwann über einen geordneten Rückzug nachdenken müssen.
Und wie reagieren die Menschen auf deine Arbeit? Wie nimmst du das wahr?
Die meisten sind erstmal dankbar, dass sie einen Einstieg ins Thema finden. Wir haben ja vor knapp 20 Jahren damit schon angefangen. Also es ist ein Prozess, wir sind ja regional unterwegs, der immer auch mitgenommen wird. Das heißt, die Leute kommen zusammen, gerade auch bei Veranstaltungen, wo wir eingeladen werden. Dann fängt der Dialog eigentlich schon dann an, wenn da verschiedene Leute zusammenkommen. Dann kommen verschiedene Perspektiven, verschiedene Reaktionen zusammen. die Leute tauschen sich aus und machen dann weiter. Und ich denke, es muss systematisch auch passieren, dass das flächendeckend in den betroffenen Gebieten passiert.
Jetzt haben Herion-WissenschaftlerInnen vom GERIXHAM herausgefunden, dass viele wissenschaftliche Erkenntnisse gar nicht da ankommen, wo sie gebraucht werden. Also wir haben jetzt sehr viel gesprochen über Veranstaltungen, wo zum Beispiel Menschen eingeladen sind, die in den Ortschaften wohnen, die dann davon betroffen sind, ganz konkret. Aber gebraucht werden ja auch politische EntscheidungsträgerInnen, also GeldgeberInnen, ja, Behörden, die dann auch zuständig sind, diesen Küstenschutz umzusetzen. Diese Studie, die ich eben angesprochen habe, die analysiert die weltweite Lage dazu, also inwiefern kommen solche Erkenntnisse an in der Politik, jetzt nicht nur in Deutschland. Wie nimmst du das denn für den norddeutschen Raum wahr? Also werdet ihr auch von EntscheidungsträgerInnen gehört?
Also ja, ich denke, das ist bei uns deshalb anders, weil wir wirklich diesen räumlichen Fokus haben. Also bezogen Klimawandel in Norddeutschland, da sind direkt die Leute in der Nachbarschaft, bei uns überall eigentlich ja betroffen. Und wir haben eigentlich auf institutioneller Ebene auch schon jahrzehntelange sehr gute Kontakte zu den Ministerien und Behörden. Und natürlich kommen bei Herion ja auch verschiedene Politiker, die uns kennen und die werden dann natürlich auch entsprechend informiert, was bei uns für verschiedene Forschungsthemen gemacht werden. Wo ich aber durchaus auch noch Handlungsbedarf sehe, jetzt war ja auch ein Ergebnis der Studie, dass der ganze wirtschaftliche Bereich stärker auch mit einbezogen wird. Also ich glaube, man muss nicht nur der Wirtschaft ständig sagen, wie sie denn besser CO2 also Treibhausgasemissionen reduzieren können, sondern man muss viel stärker auch zeigen, was das wirklich bedeutet für deren eigene Branche, wenn der Klimawandel sich weiter fortsetzt. Und das wird er auch. Also wir werden bestimmte Veränderungen, die wir ja jetzt auch schon haben, werden wir nicht mehr einfangen können. Das betrifft einfach alle. Also ich habe eigentlich keine Sorge, dass es keine Relevanz hat. Also wir brauchen einfach noch viel stärkere Reichweite und es ist absolut relevant für die gesamte Region.
Lass uns mal einen Blick in die Zukunft wagen. Wir enden meistens unseren Podcast nochmal mit so einer, dem Blick 100 Jahre voraus. Also wenn du dir eine Küste wünschen könntest, wir bleiben nochmal bei Norddeutschland, die norddeutschen Küsten und wie sie in 100 Jahren aussehen würden. Welches Bild würdest du malen? Wie sollte die Küste aussehen?
Also nicht 100, lass uns mal so 200-300 Jahre sagen, weil also das wird, glaube ich, schon noch eine Zeit so weitergehen wie bisher. Aber ich stelle mir eine Küste vor, das ist eine Art Wasserlandschaft. Also natürlich nicht nur unter Wasser, das ist ganz klar, aber eben auch mit Wasser. Wasser gehört zum Alltag. Wasser ist toll auch. Also ich meine, das klingt jetzt natürlich sarkastisch für die, die da wohnen. Ich wohne übrigens selbst auch in der Marsch. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es lebenswert sein kann, wenn wir es schaffen, Gebiete zu haben, wo man Freizeit verbringen kann, wo man kiten kann, wo man segeln kann, wo man Zeit verbringen kann, Ruhe findet. Also das kann auch gut sein. Es kann auch schön sein, anders zu wohnen. Also ich stelle mir insgesamt, anders als jetzt, wo die Küste ja oft sehr geometrisch ist, stelle ich mir eine lebendige, dynamische Küste vor, die sich verändern kann, wo wir darauf eingestellt sind, dass man sich auch mal verändern kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, was insgesamt uns allen mal gut tun würde.
Ja, finde ich total spannend, was du ansprichst, weil wir haben natürlich das im Kopf, da sind unsere Häuser, sind unsere Straßen, sind unsere Produktionsstätten. Da darf halt auf keinen Fall ein Zentimeter Wasser hinkommen.
Genau. Und das ist ja für eine Produktionsstätte auch nicht so toll.
Nee, genau.
Keller auch nicht.
Ja, für den Keller auch nicht, genau.
Für den Keller auch nicht, genau. Aber du sprichst es an, wenn man sagt, man weiß, das wird kommen, ne? Diese Überflutungen werden kommen, dass man jetzt anfängt, darüber nachzudenken, wie können wir uns besser daran anpassen? Mit unseren Produktionsstätten oder mit unseren Häusern. Also, dass man sagt, okay, die neue Produktionsstätte, die bauen wir nicht mehr in dieses Gebiet, ne, sondern in ein anderes Gebiet. Oder ich finde das ganz spannend, also schwimmende Häuser.
Also ich denke schon, dass es nicht völlig absurd ist. Also die Niederländer machen uns das ja vor. Ich würde sagen, aufschwimmen. Also man kann ja durchaus auf dem Land wohnen, aber dass es eben möglich ist, dass die Häuser aufschwimmen können. Das ist, glaube ich, wichtig, einfach weil es flexibel ist, weil man dadurch die Möglichkeit hat, auf das Wasser, was irgendwann tatsächlich Alltag sein wird, zu reagieren.
Okay, und die ankert man dann im Boden? Und
ich
dann,
weiß nicht, ehrlich okay. gesagt nicht, wie es technisch geht, ja, aber also die Niederländer machen uns das vor. Und auch da ist es die ganze Infrastruktur, natürlich sind das große, wirklich Herausforderungen. Man muss auch an die Verkehrswege denken, an die ja, Müllabfuhr, alles Mögliche ja eigentlich. Langfristig ist es wirklich nötig, diese Prozesse zu denken, jetzt schon, dass man es initiieren kann, weil es so eine große Veränderung ist.
Und weil es auch so lange braucht, diese Veränderung umzusetzen, ist dein Plädoyer, jetzt damit anzufangen und nicht zu warten, bis es möglicherweise zu spät kommt oder die nötigen Veränderungen dann so drastisch werden, dass sie überhaupt keine Akzeptanz mehr finden.
Absolut. Diese Schutzmaßnahmen, die wir jetzt haben, die sind natürlich wichtig auszubauen. Aber es wäre fahrlässig zu sagen, das reicht. Danach hört der Meeresspiegel aufzusteigen und das ist ja nicht der Fall. Insofern denke ich, ist es wichtig, parallel genau diese möglichen Alternativstrategien auszuprobieren und in die Wege zu leiten. Wir haben ja jetzt noch Zeit. Das ist ja das Gute.
Danke, liebe Insa. Also danke für diesen nochmal sehr realistischen und trotzdem auch optimistischen Zukunftsblick, weil ich finde, auch dafür sind wir Menschen so ein bisschen Menschen. Wir sind ja wahnsinnig anpassungsfähig. Das zeigen ja die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende und sogar Jahrmillionen, dass wir als Menschen uns immer wieder auch eingestellt haben auf unsere Umwelt. Es war sehr schön, dass du da warst und damit sind wir schon am Ende von unserer Folge von der Herion Academy, dem Spezial von PM Schneller Schlau.
Vielen Dank, ich habe mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Hat Spaß gemacht mit euch.
Ja, dank dir auch. Und ich finde, das war auch ein Aufruf, den Dialog nicht nach dieser Sendung aufzuhören, sondern fortzusetzen. Das ist für mich immer ein schönes Stichwort. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Schreibt vielleicht auch Anregungen. Eröffnet vielleicht auch nochmal einen neuen Fragenraum. Ihr findet viel Information natürlich auf unserer Homepage, auf herion.de, aber auch auf zahlreichen Instagram, Facebook und LinkedIn-Plattformen. Also schreibt uns, setzt den Dialog fort. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Wichtig noch, das Helmholtz-Zentrum Herion unterstützt den Podcast PM Herion Academy mit wissenschaftlicher Recherche und stellt Audiodateien zur Verfügung. Und damit tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis bald.
Tschüss.
Produktion Martin Putz, Redaktion Christoph Wörle, Mitarbeit Jasmin Ebauer.